Logging by it, but in Winnipeg Lake, it's full. Past London, plugged in. Winnipeg's full past London, plugged in. Der Vater schreibt, ich hoffe aber im Herrn Jesus, Timotheus bald zu euch zu senden, damit auch ich guten Mutes werde, wenn ich erfahre, wie es um euch steht. Denn ich habe keinen ihm gleich gesehen, der in so welcher Weise für eure Angelegenheiten Sorge
tragen wird. Denn alle suchen das Ihre, nicht das, was Christi Jesu ist. Seine Bewährung aber kennt ihr, dass er wie ein Kind dem Vater mit mir gedient hat am Evangelium. Diesen nun hoffe ich sofort zu senden, sobald ich absehe, wie meine Angelegenheiten stehen. Ich vertraue aber im Herrn darauf, dass auch ich selbst bald kommen werde. Ich halte aber für nötig, Epaphroditus, der mein Bruder und Mitarbeiter und Mitstreiter, von eurer Seite aber der Abgesandte und Überbringer meines Bedarfs ist, zu euch zurückzusenden. Da er Sehnsucht nach euch allen hatte und voll Unruhe war, weil ihr gehört hattet, dass er krank war. Denn er war in der Tat auf den Tod krank, aber Gott hat sich seiner erbarmt, doch nicht nur seinen, sondern auch meiner, damit ich nicht Betrübnis über Betrübnis hätte. Desto eiliger nun sende ich ihn, damit ihr, wenn ihr ihn seht, euch wieder freut und ich weniger Betrübnis habe. So nehmt ihn nun im Herrn mit aller Freude auf und haltet solche Männer in Ehren. Denn um des Werkes Christi willen ist er nahe bis zum Tod gekommen und hat sein Leben aufs Spiel gesetzt, um zu ersetzen, was bei eurer Dienstleistung gegen mich noch fehlte. Im Übrigen, meine Brüder, freut euch im Herrn. Ein berühmter Dirigent wurde gefragt, ich meine, es war Karajan, welches Orchesterinstrument am schwierigsten zu spielen ist. Ja, einige verstehen etwas von Musik. Unter uns könnte man jetzt gut überlegen, ist es das Horn mit diesen dichten Obertönen, wo man so schnell daneben trifft? Ist es die Oboe mit diesem hohen Innendruck im Kopf? Oder was ist es, die Harfe, die so durchs Orchester huscht? Er sagte, es ist die zweite Geige. Warum? Völlig klar, alle Leute wollen die erste Geige spielen. Und Leute, die mit Begeisterung und Hingabe die zweite Geige spielen, gibt es ganz selten. Ja, entweder sind es Leute, die zweite Geige spielen, die es nicht geschafft haben, erster Geiger zu werden, oder sie sitzen in den Startlöchern und warten, dass da vorne eine Lücke entsteht und sie da endlich hinkommen. Wenn jemand mit Begeisterung zweite Geige spielt, ist das etwas ganz Seltenes. Der Timotheus hier spielte die zweite Geige. Der erste Geige spielte der Paulus und er war immer mit ihm unterwegs und spielte die zweite Geige. Ein wunderbares Duo. Das heißt, er hat noch mehr dabei. Der Paulus hatte ihn mitgenommen bei seiner zweiten Missionsreise aus Lystra oder Derbe und sagte, diesen jungen Mann hätte ich gerne bei mir als Mitarbeiter. Es ist interessant, wie jemand als Christ Mitarbeiter wird, auch hier in der Gemeinde. Bei dem Timotheus war es so, dass der Paulus sagte, ich hätte ihn gern. Auch hier unter uns kann es manchmal so sein, dass einer auf den anderen zugeht und sagt, wäre das keine Möglichkeit für dich, hier mitzuarbeiten? Und dann erwähnt er etwas. Andere Leute werden nicht berufen, sondern die erkennen die Arbeit und stellen sich selbst an die Arbeit. Sagen, ich denke, das ist wichtig, ich habe da eine Begabung und ich setze mich da ein. Wichtig ist, dass jeder Christ erkennt, in Gottes Augen bin und werde ich ein Mitarbeiter sein. Wenn jemand Jesus kennenlernt, hat Gott immer einen Plan für ihn. In dem Wort Mitarbeiter, griechisch synergos, steckt das Wort ergon drin. Und das heißt das Werk. Im Epheserbrief heißt es mal, wir sind sein Werk, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, welche er im Vorhinein bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Ja, ist es nicht gut, wenn Gott Arbeitsvorbereitung macht für Sie, sagt, ich weiß schon ganz genau, wo ich Sie oder dich eingeplant habe in meinen Aufgaben, die ich verteile. Vorbereitet, sodass ich mit ihm darüber reden könnte, was hast du mit mir vor? Wo brauchst du mich? Wo setzt du mich ein? Jeder Christ ein Mitarbeiter. Der Timotheus stammte aus einer Mischehe. Seine Mutter war Jüdin, der Vater ein Grieche. Und Mischehen haben ja immer ihre Probleme. Man weiß nie genau, nach welcher Seite tendieren die Kinder. Der Timotheus wurde gläubig und der Paulus wollte ihn jetzt mitnehmen. Er hatte immer gegen die Beschneidung gewettert und hat gesagt, als Christen braucht ihr nicht beschnitten zu sein, das ist so ein jüdisches Zeichen der Gesetzlichkeit, das brauchen wir nicht mehr. Und Leute, die keine Juden sind, brauchen das erst recht nicht. Wobei er ja schon ein Jude war. Aber er hat ihn aus taktischen Gründen beschneiden lassen, damit keiner sagte, hör mal zu, du willst hier uns Juden was erzählen, du bist ja gar kein Echter. Und so hat er ihn beschneiden lassen. Fand ich interessant, der Paulus ist kein Prinzipienreiter, der sagt, grundsätzlich bin ich gegen die Beschneidung, was er war, sondern er ist auch ein Mensch, der pragmatisch denkt und sagt, wenn es die Leute ärgert, dann will ich dieses Ärgernis ausschalten, damit sie zuhören können auf das, was wir sagen. Stellen Sie vor, Sie sind irgendwo eingeladen in eine etwas vornehme Versammlung und wollen dort etwas von Gott erzählen und kommen dann so mit etwas abgerissenen Blue Jeans da an, die Schuhe sind auch nicht gerade sauber, dann werden die Leute Ihnen schon fast gar nicht zuhören, weil sie sich ärgern über die Art des Auftretens. Und da könnte man sagen, gut, sonst laufe ich so herum vielleicht, aber in diesem Fall müsste ich ja ein Ärgernis beseitigen und mich auf die Leute einstellen, damit sie wirklich zuhören können, was ich sage. Der Paulus nahm ihn mit nach Philippi, Thessalonich, Beröa, Korinth, Ephesus und jetzt hier nach Rom, wo der Paulus ja in Rom gefangen war, in einer Privatwohnung und dort allerdings viele Gäste haben durfte, denen er von Jesus erzählte. In 5 der Paulusbriefe wird der Timotheus erwähnt, auch in dem Brief an die Römer hat er sozusagen einen Gruß mit auf den Weg gegeben und dann kriegt er noch 2 persönliche Briefe, den 1. und 2. Timotheusbrief gewidmet. Der 2. Timotheusbrief ist praktisch das geistliche Testament von Paulus, was er ihm schickt, also seinem vertrautesten Mitarbeiter, das, was ihm am wichtigsten ist. Paulus hat ihn häufig als Stellvertreter losgeschickt, damit er irgendwo hinginge und etwas tut, was der Paulus gerne getan hatte, aber nicht mehr konnte. Zum Beispiel irgendwo Älteste einsetzen in einer Gemeinde. Älteste sind Leute, die als Christen geistlich gereift sind und jetzt Verantwortung übernehmen. Der Name Timotheus, ich denke, griechisch können Sie wahrscheinlich nur von Mathe her, so Alpha, Beta, Gamma. Time heißt Ehre oder Furcht und Theos heißt Gott. Also sein Name ist eigentlich ein Programm. Timotheus heißt Ehre Gott oder auch Fürchte Gott im Sinne einer Ehrfurcht. Was hat er getan? Er sucht die Ehre Gottes und es ist ja schon peinlich, was der Paulus hier schreibt. Denn er schreibt von anderen Mitarbeitern, denn alle suchen das Ihre, nicht das, was Christi Jesu ist. Er sagt also, er wird sich ganz einsetzen für euch. Bei vielen anderen Mitarbeitern ist es so, dass sie eigentlich für sich selber unterwegs sind, zumindest ein Stück weit. Ich weiß nicht, wie das hier in der Gemeinde wäre, mit Mitarbeitern, ob man sagen könnte, sie suchen die Ehre Gottes. Oder sie fragen, wie stehe ich da, wie ist mein Profil hier in der Gemeinde? Gehöre ich zum inneren Kreis, zum engeren Kreis? Bin ich Außenseiter? Bin ich einer, der nur mal sporadisch kommt? Oder arbeite ich nur dann mit, wenn mir nichts Besseres einfällt? Sage ich mal scherzhaft, nach dem Motto, wenn ich nichts Besseres vorhabe, komme ich zu diesem Termin? Oder bin ich wirklich hingegeben? Ich denke, an der Stelle können Mitarbeiter mich eingeschlossen vor Gott kräftig Buße tun, weil sie oft ihre persönlichen Motive und die Motive Gottes vermischen. Ja, sie arbeiten für Gott, aber irgendwo geht es ihnen häufig auch um sich. Wie stehe ich da? Wie werde ich beachtet? Interessant, welche Anforderungen, könnten wir sagen, gibt es für Mitarbeiter? Ich denke, ein Mitarbeiter Gottes sollte Christ sein. Das heißt, er sollte Jesus im Herzen haben. Oder mit diesem anderen Wort, er sollte wiedergeboren sein. Das heißt, ein geistliches Leben haben, das einen solchen Anfang genommen hat, wie eine neue Geburt. Christus im Herzen haben wir nicht von Geburt, sondern nur, wenn wir ihm das Herz öffnen und ihm das persönlich sagen. Ohne, dass sie mit einem Menschen sprechen, lernen sie ihn nie kennen. Viele unter uns, sicher auch heute Morgen hier, beten zwar vielleicht jeden Tag, aber nur zu Gott. Es wäre gut, wenn sie einmal Jesus ins Visier bekommen und ihm sagen, Herr Jesus, ich möchte zu dir gehören und wenn es dir wichtig ist, kannst du aus meinem Leben etwas machen. Als Mitarbeiter ging es darum, regelmäßig eine stille Zeit zu haben, das heißt, Gottes Wort zu lesen und zu beten. Regelmäßig, weil das Wachstum bedeutet im Glauben und Stärke. Wenn Sie die Psalmen mal lesen, die fangen so an, Psalm 1, wer über das Wort Gottes nachsinnt, Tag und Nacht, ist wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist. Und dann heißt es, dass er wächst und seine Frucht bringt. Das ist gut für Mitarbeiter, regelmäßig bei Gott Wasser, Quellwasser aus seinem Wort zu holen und Erfrischung im Gebet. Ich denke, dass Mitarbeiter, Christen, die mitarbeiten, ein normales Verhalten haben in ihrer Familie, in der Schule oder Beruf oder in ihrer Freizeit und der Verantwortung, die sie da übernehmen. Dass sie Menschen sind, die beten lernen, für andere auch, nicht nur für sich, und das auch eben regelmäßig tun. Und die bereit sind zu geben, ihre Zeit zu geben, denn ohne Zeiteinsatz kann ich nicht mitarbeiten, ihr Geld zu geben für Dinge Gottes und ihre Talente, das heißt ihre Begabung, einzusetzen. Ich denke, dass Christen, die mitarbeiten, verbindlich zu einer Gemeinschaft von Christen gehören und sich mit denen auch regelmäßig treffen, in irgendeiner guten Weise, und dass sie korrekturfähig und ergänzungsbedürftig sind, weil sie wissen, ich habe ja Begabungen, die irgendwo auch ihre Grenzen haben, und da sind andere Leute, die haben da ihre Begabung, wir können uns ergänzen und eben manchmal auch korrigieren, wenn vielleicht irgendetwas nicht ideal gelaufen ist. Jeder Christ wird in Gottes Augen zu einem Mitarbeiter, wenn er sich führen und einsetzen lässt. Natürlich hat Gott dann auch einen persönlichen Plan, um andere irgendwie zu erreichen und zu stärken. Ja, wäre also die Frage an Sie, fühlen Sie sich als Christ, verstehen Sie sich als Mitarbeiter Gottes? Worin besteht Ihre Mitarbeit? Jetzt käme der zweite Mitarbeiter, der heißt Epaphroditus. Ich nehme an, wenn Sie mal die griechischen Heldensagen gelesen haben, haben Sie was von einer Aphrodite gelesen. Das ist die Göttin der Liebe. Und Epaphroditus heißt eigentlich einer, ja, da steckt dieser Name Aphrodite drin. Es ist einer, der von der Aphrodite begünstigt wird. Also ein sehr attraktiver junger Mann, der voller Liebreiz ist, von der Liebe begünstigt. Ich denke, dem Epaphroditus war die Aphrodite wahrscheinlich relativ gleichgültig, weil er jemanden kannte, der viel mehr Liebe hat. Das ist Gott. Und er hat eine besondere Gabe gebracht. Er hat von den Philippern eine Unterstützung nach Rom gebracht. Und er hat sich selbst als Gabe in Rom abgeliefert. Er hat gesagt, lieber Paulus, ich bin für die nächsten Monate dein Diener. Wäre toll, wenn Sie irgendwo hingehen und sagen, hier bin ich und die nächsten Monate, wenn es notwendig wäre, stehe ich zu Ihrer Verfügung. Ja, interessant, ein Diener zu sein. Wir waren in Norwegen und da hatten wir ein nettes Erlebnis von Bekannten, die auch früher hier zur Gemeinde gehörten. Da war die Schwiegertochter, ist aus Brasilien und ihre Schwester hat ihr, als sie ein Kind bekam, auch so ein Geschenk gemacht, hat nämlich ihr brasilianisches Au-pair-Mädchen für ein Vierteljahr hier nach Deutschland geschickt, als Unterstützung für den Haushalt. Fand ich klasse, so ein Geschenk. Allerdings, als es dann zurückkam nach Brasilien, gab es Schwierigkeiten, weil das Mädchen dann so ein bisschen an diesen europäischen Lebensstil gewohnt war und in den Haushalt sich nicht mehr recht integrieren ließ, so dass sie sich trennen mussten. Mir ging es aber mehr um das Beispiel, eine Person als Gabe und Unterstützung zu sein oder zu haben. Der Paulus schreibt hier, du bist mir ein Bruder, dieser Epaphroditus, ein Mitarbeiter und ein Mitstreiter. Brüder, haben Sie biologische Brüder oder vielleicht adoptierte Brüder, Stiefbrüder? Oder geistliche Brüder, Menschen, die zur Gemeinde Gottes gehören? Mitarbeiter hatte ich schon gesagt, ein Mitstreiter. Im Christsein geht es immer irgendwo auch um Überwindung von Schwierigkeiten. Und da muss man kämpfen oder resignieren. Insofern Mitstreiter, einer, der nicht resigniert, sondern der kämpft und sich einsetzt. Dann sagt er, von eurer Gemeinde aus ist er eigentlich ein Bote, das heißt griechisch Apostolos. Sie hören das Wort Apostel heraus. Das heißt, der Paulus stellt ihn sich gleich und sagt, er ist eigentlich mir gleichwertig, wenn er auch nicht in dem berufenen Sinne ein Apostel war. Und dann heißt es, er sei ein Helfer, das heißt griechisch Leitogos, vielleicht hören Sie das Wort Liturgie heraus, steckt da auch drin, ein Helfer. Das waren damals die Wohltäter der Stadt, die sagten, wir finanzieren euch, was weiß ich, einen tollen Sportler für die Olympischen Spiele und bezahlen den auch und trainieren den. Also ein Helfer, ein Leitogos ist ein Sponsor im damaligen und heutigen Verständnis. Wäre die Frage, wie der Einzelne von uns auch in einem gewissen Sinne sponsert mit den Gaben, die er hat oder eben auch mit seinem Einsatz für Gott. Von diesem Epaphroditus heißt es, dass er sein eigenes Leben gefährdet hat. Er wurde krank und bis zum Tod kam, bis an den Rand des Todes. Es ist also interessant, im Einsatz für Gott kann es dahin kommen, dass jemand sogar sein eigenes Leben gefährdet, sei es gesundheitlich oder in einer anderen Weise. Später gab es eine christliche Gruppe, die nannte sich Paraboloni, die Tollkühnen. Damit war nicht gemeint diese heißen Männer in ihren heißen Öfen und Kisten, sondern die Tollkühnen. Es waren Leute, die haben zum Beispiel ansteckend Kranke gepflegt. Damals gab es noch keine Antibiotika oder sowas. Und wenn man so eine ansteckende Krankheit übernommen hat, dann war man eben selbst ein Todeskandidat. Zum Beispiel im Jahr 252 nach Christus gab es die Pest in Karthago. Und die Karthager, die haben dann diese Pestleute einfach nur so zur Seite irgendwo gerollt und schnell verscharrt, sich weitgehend nicht um sie gekümmert. Aber der Bischof Cyprian hat seine Gemeinde aufgefordert und hat gesagt, wir pflegen diese Pestkranken. Und das ist ja lebensgefährlich. Das haben sie getan. Das heißt, sie haben sich um ihres Glaubens willen in Lebensgefahr begeben. Wenn wir jetzt an die Olympiade denken, die Sportler, wenn Sie mal überlegen, in wie viel Lebensgefahr sich auch Sportler begeben, durch ihre Überanstrengung, durch ihr Doping und andere Dinge, die da mitwirken, wie viele schon beim Tennis zusammengebrochen sind oder beim Joggen oder in irgendwelchen Hochleistungssportarten. Sicher auch interessant, wofür sich Menschen in Todesgefahr begeben oder ihr Leben strapazieren. Hier war es also Gott, für den er sein Leben eingesetzt hat. Und der Paulus freut sich und sagt, solch einen Mann müsstet ihr mit Ehre aufnehmen, denn es bestand ja die Gefahr, wenn er zurückkommt, dass die Leute sagen, er ist ein Drückeberger, er hat es nicht ausgehalten in Rom. Ja, der sollte ja eigentlich die ganze Zeit dort bleiben und jetzt kommt er schon wieder zurück. Und sagt er, nee, der ist kein Drückeberger, im Gegenteil, ich ehre ihn hoch, er ist ein toller Mitarbeiter und ihr solltet solche Männer mit Ehren annehmen. Ja, jetzt könnte natürlich manche sagen, gut, mein Beitrag als Mitarbeiter ist ja doch sehr gering. Fand ich sehr nett, meine Frau aß zum Frühstück Honig in den vergangenen Tagen und da fragte ich sie so scherzhaft, wie viele Flugkilometer isst du denn jetzt da? Was die Bienen alles zurücklegen mussten für dich. Und dachte, was für einen winzigen Beitrag leistet eine Biene für so ein Glas Honig? Winzig. Aber wenn es viele Bienen sind, gibt es kiloweise Honig, den man ernten kann und auch essen kann. Und dachte ich, so kann das ja auch bei Christen sein, vielleicht ist der einzelne Einsatz relativ klein, aber wenn es viele sind, kann es doch ein reicher Ertrag werden. Der Luther sagte mal dem lieben Gott, als einer seiner zentralen Mitarbeiter krank wurde, sterbenskrank, sagte er, wenn der stirbt, schmeiße ich dir den Sack vor die Füße. Das heißt, dann höre ich auf mit meiner Arbeit. Er ist nicht gestorben, ist vielleicht nicht die richtige Art, wie wir auch beten sollten, aber er hat einfach Gott herausgefordert und Gott hat ihm diesen Mitarbeiter erhalten. Ich habe mit mir einen kleinen Bibelquiz gemacht, vielleicht machen Sie den mit sich ja auch, die Frage, welche Berufe in der Bibel Christen ausüben, im übertragenen Sinn Berufe. Also zum Beispiel, Sie sind Kellner, indem Sie das, was Sie empfangen, weitergeben. Wenn man denkt, als Jesus 5000 Leute speiste, hat er ihnen, seinen Jüngern, die Sachen gegeben und sie haben das dann verteilt. Das heißt, das, was sie empfangen, können sie weitergeben, um andere zu stärken. Jetzt nicht nur mit Brot, sondern auch mit vielen anderen Dingen. Sie sind Haushalter, das heißt, sie wissen, dass das, was sie haben, nicht ihnen gehört, sondern Gott, dass sie es nur verwalten. Sie sind Bauarbeiter, Baumeister sogar. Der Paulus sagt mal, als ein weißer Baumeister habe ich den Grund gelegt, das heißt euch Jesus Christus als Fundament im Leben vermittelt und dann darauf aufgebaut. Wir können anderen dieses Fundament auch vermitteln. Sie sind Hirten, die sich um andere kümmern und ihre Zeit für sie einsetzen und fragen, wie geht's dir? Sie sind Botschafter, das heißt Repräsentanten ihrer göttlichen Regierung, und können in einer bestimmten Situation sagen, das ist Gottes Wille für euch. Sie sind Diener, die dem anderen zur Verfügung stehen und sich einsetzen mit den Talenten, die sie haben. Und sie sind Priester, die für andere regelmäßig beten und eintreten. Ich vermute, es gibt noch andere Berufe, vielleicht behalten Sie nur einen davon. Kellner, Haushalter, Bauarbeiter, Hirten, Botschafter, Diener oder Priester. Wichtig ist, dass der größte Winkel, auch wenn er ganz weit auseinander geht, in einer ganz kleinen Ecke anfängt. Und die Mitarbeit Gottes fängt nicht bei großen Vorträgen an, sondern bei ganz kleinen Dingen. Ich denke an das Buch eines Maurerpoliers, das ich las, Gott ist tot, dass ich nicht lache, weil er eben Gott jeden Tag erlebte und es damals diese Gott-ist-tot-Theologie gab. Und er sagte, sowas Blödes kann man sich gar nicht vorstellen. Als er zum Glauben kam, war er Mitglied einer freien Gemeinde. Und irgendwann kam er dann mittags dahin zu einer Versammlung. Und da standen noch keine Stühle im Saal. Er sagte, dafür haben wir jemand, der muss das machen, der ist so unser Hausmeister. Aber ehe ich hier rumstehe und warte, könnte ich doch eigentlich die Stühle schon stellen. Dann freut er sich, wenn er kommt. Also hat er die Stühle gestellt. So fing seine Mitarbeit an. Er hat später dann ein Sozialwerk für sozial gestrandete Jugendliche aufgebaut. Aber es fing an mit Stühle stellen. Das heißt, er sah die nächstliegende, ganz praktische Aufgabe und hat sie, ohne dass sie ihm jemand gesagt hätte, übernommen. Und so hat Gott ihm immer mehr Verantwortung übertragen. Deshalb finde ich gut, wenn Sie einfach das Gott auch sagen, ich möchte dir zur Verfügung stehen, dein Mitarbeiter sein in der Weise, wie du mich einsetzt, aber eben auch die naheliegenden Dinge sehen, nicht nur das Entfernte, was vielleicht ideal wäre. In einer Gemeinde ist selten etwas ideal, aber es ist etwas, was sich weiter bewegt. Ja, meine Einstiegsfrage war, was ist das schwierigste Orchesterinstrument zu spielen? Die Antwort des Dirigenten war die zweite Geige. Vielleicht müssen Sie ja nicht die zweite Geige spielen, sondern blasen Sie wirklich Horn im übertragenen Sinn oder sind einer, der die Drehangel bedient oder die großen Becken. Wichtig wäre, dass Sie auf den Einsatz des Dirigenten achten in Ihrem Leben und seine Einsätze befolgen. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir nicht nur dich als unseren persönlichen Erlöser kennen und auch aufnehmen können im Leben, sondern dass du dann auch einen Plan zur Mitarbeit hast in kleinen oder großen Dingen. Eine Mitarbeit, die dich ehrt, sicher auch gut ist für uns und anderen wohltut. Amen.